Jetzt haben wir das Ende des Kolosserbriefs definitiv erreicht. Es bleiben noch Abschiedsworte, die wir miteinander betrachten werden. Diese persönlichen Abschiedsworte geben uns einen kleinen Einblick, wie die Christen damals miteinander verbunden waren. Das ist ja gar nicht man sieht ja gar nicht so häufig in den Briefen, wie die Christen miteinander lebten. Das ist ja viel Lehre, viele Anweisungen, aber eigentlich so am Rand, da bekommt man dann so einiges ein bisschen mit. Und in dieser Predigtreihe lernen wir einige Christen etwas besser kennen, die wir später in der Herrlichkeit, also auf der neuen Erde, treffen werden. Das finde ich einfach toll. Heute werden wir zum Beispiel von Tychikus reden. Niemand kennt ihn aus der Bibel. Jetzt sind wir auf der neuen Erde, gehen dort spazieren, grüßen einen unterwegs und sagen, ich bin Tychikus. Was? Bist du der, der da den Brief nach Kolossä brachte? Ist doch toll. Wir werden alle wieder einmal sehen, die Jesus lieben. Und vermutlich hat Paulus diesen Brief während einer Gefangenschaft in Rom geschrieben. Dort lebte Paulus in einer Wohnung, bewacht von einem römischen Soldaten. Denn in Rom angekommen, erhielt Paulus die Erlaubnis, in eine eigene Wohnung zu ziehen, allerdings unter ständiger Bewachung eines römischen Soldaten. Und Paulus empfing in dieser Wohnung viele Gäste, denen er das Evangelium erklärte, und Besuche von Gemeinden, die Fragen hatten oder berichteten, wie es den Gemeinden geht. Und über Lukas berichtet in der Apostelgeschichte, wie das so zu und her ging in dieser Wohnung. Paulus blieb 2 volle Jahre in der von ihm gemieteten Wohnung und durfte dort so viele Besucher empfangen, wie er wollte. Er verkündete ihnen die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn. Er tat es frei und offen und wurde von niemand daran gehindert. Das war quasi so eine lockere Gefangenschaft, in der Paulus 2 Jahre in Rom verbrachte, so wird ja auch die Apostelgeschichte abgeschlossen. Paulus nutzte die Zeit und seine Freiheit, die er während seiner Gefangenschaft hatte. Er jammerte nicht über die Tatsache, dass er Rom nicht verlassen darf, sondern er macht das Beste daraus und nutzt die Gelegenheit voll aus sich, den Auftrag zu erfüllen, den er von Jesus bekommen hat. Nur schon durch dieses Verhalten, dass er sich so verhielt, so lebte, ohne Klagen und Jammern, war für die Christen damals eine Ermutigung. Sie sehen an seinem Leben, auf was es wirklich ankommt. Paulus verkörpert das, was er selbst immer wieder schreibt und sagt. Er lehrt, eins tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit großer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Er gestaltete sein Leben mit Blick auf die Herrlichkeit. Er hatte das Ziel vor Augen. Oder einfach gesagt, er schaute zum Himmel und aus dieser Perspektive gestaltet er sein Leben. Und deshalb lässt er auch bei den größten Hindernissen, die ihm begegnen, den Auftrag, den er von Jesus bekommen hat, nie außer Acht. Er vertraute Jesus ganz und gar und er wusste auch, wenn er das tut, dann ist es fast eine logische Folge, es muss nicht immer sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass er gerade deswegen in Schwierigkeiten kommt. Also wollte er allen Gefangenschaften, allen Hindernissen entgehen, dann Hätte er einfach schweigen müssen? Hätte er einfach den Auftrag an den Nagel stecken müssen? Aber gerade, dass er das nicht tat, das verursachte große Hindernisse, große Schwierigkeiten, die er sonst nicht hätte. Das schreibt er auch in seinem letzten Brief an Timotheus. Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Hätte sich Paulus über die Gefangenschaft beklagt und die Christen vorwiegend dazu aufgefordert, für ihn zu beten, dass er möglichst schnell freikommen könnte, dann hätte er die Christen entmutigt. Sie hätten dann gar nicht begriffen, dass es ein größeres Ziel gibt, viel mehr als diese Erde uns je bieten kann, für das es sich lohnt zu leben und alles zu investieren. Doch Paulus will die Christen ermutigen und dass sie mit Jesus unterwegs bleiben. Und das sehen wir auch in den nächsten drei Versen, die wir jetzt miteinander genauer anschauen. Über meine persönliche Situation beginnt Paulus seine Abschiedsworte. Über meine persönliche Situation wird euch Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Helfer und Mitarbeiter im Dienst für den Herrn, ausführlich informieren. Wenn ich ihn zu euch schicke, dann genau aus diesem Grund, ihr sollt erfahren, wie es um uns steht und sollt durch seinen Besuch gestärkt und ermutigt werden. Zusammen mit ihm wird Onesimus reisen, unser treuer und geliebter Bruder, der ja aus Kolossä kommt und somit einer von euch ist. Diese beiden werden euch alles mitteilen, was es von hier zu berichten gibt. Tychikus ermutigt durch seine Berichte. Wenn Paulus in Rom war, musste der Brief eine lange Strecke hinter sich bringen. Rom ist hier und Kolossä ist hier. Das müsst ihr euch mal vorstellen, das sind über 2000 Kilometer, je nachdem, welchen Weg man gewählt hat. Das ist also eine riesige Strecke, die in der damaligen Zeit überbrückt werden musste, wenn man Nachrichten austauschte. Natürlich hätte Paulus diesen Brief einer Karawane oder einem Kurier mitgeben können. Denn im Römischen Reich, das war ja das Römische Reich hier, und in diesem Römischen Reich war natürlich ein reger Verkehr, auch Postverkehr. Da gingen viele, viele Botschaften, viele Nachrichten, viel Material hin und her. Das war eine lebendige Welt. Er hätte also so einer Karawane seinen Brief mitgeben können. Doch Paulus wollte seinen Brief nicht durch unbekannte Boten überbringen lassen. Er schickt einen seiner besten und engsten Mitarbeiter. Er verzichtet auf die Gemeinschaft und Unterstützung von Tychikus zugunsten der Christen in Kolosse. Er möchte nämlich nicht nur den Brief schicken, sondern er möchte, dass sie aus erster Hand erfahren, wie es hier in Rom geht. Über meine persönliche Situation wird euch Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Helfer und Mitarbeiter im Dienst für den Herrn, ausführlich informieren. Das ist zwar etwas schade für uns, weil wir so nicht erfahren, was der Tychikus berichtet. Was mit der Gefangenschaft, was während der Gefangenschaft in Rom geschehen ist, erfahren wir nicht. Hätte Paulus das niedergeschrieben, dann wüssten wir das. Paulus war aber bewusst, dass sein Brief sehr wohl hilfreich und wichtig sein kann, aber er kann eine persönliche Begegnung nicht ersetzen. Ein persönliches Gespräch mit einem Augenzeugen kann den Christen in Kolossä mehr Aufschluss darüber geben, wie die Gefangenschaft von Paulus verläuft. Sie können Tychikus zurückfragen und er kann ihnen alles ausführlich erzählen. Bestimmt hatte er viel darüber zu berichten, was in der Wohnung von Paulus vor sich ging. Wie viele Menschen dort ein- und ausgingen, wie Menschen zum Glauben kamen, wie das Evangelium verkündet wird und wie sich Paulus mit seinen Mitarbeitern um die verschiedenen Gemeinden kümmert. Natürlich war es für die Christen auch interessant zu erfahren, wie es um die bevorstehende Gerichtsverhandlung, wie es dasteht, was für ein Gerichtsurteil allenfalls zu erwarten ist. Denn je nachdem, wie das Urteil in Rom über Paulus ausfällt, hat das Folgen für die Christen in Kolosse, im Römischen Reich. Das ist so, wie wenn ein Pastor von einer Gemeinde festgenommen wird und verhört wegen seinem Glauben und man ihn um des Glaubens willen verurteilt. Dann ist das sehr interessant für die Gemeinde, weil das Urteil, das über den Pastor gefällt wird, fällt auf die Gemeinde zurück und sie wird mit Repressionen rechnen müssen, bis dahin, dass Gottesdienste nicht mehr durchgeführt werden können oder sie sich nicht mehr treffen dürfen. Alles schon geschehen. Das Interesse am Ergehen des Paulus und seiner Begleiter war groß, obwohl die Kolosser Paulus noch nicht persönlich kannten. Auch wenn wir über den genauen Inhalt dessen, was Tychikus berichtet, nur Vermutungen anstellen können, so wissen wir wenigstens, dass das, was Tychikus berichten konnte, die Christen ermutigt und stärken soll. Das ist ja das erklärte Ziel vom Besuch des Tychikus, wie Paulus sagt, wenn ich ihn zu euch schicke, dann genau aus diesem Grund. Ihr sollt erfahren, dass es um uns, wie es um uns steht und sollt durch seinen Besuch gestärkt und ermutigt werden. Die persönliche Begegnung war Paulus immer wichtig, immer. Obwohl er verschiedene Briefe schrieb, war es Paulus wichtig, wenn immer möglich, die Gemeinden zu besuchen. Wir wissen auch, dass als er in Ephesus war, wenn man die Bibel aufmerksam liest, kann man das sehen, dass er in diesen 3 Jahren einen Blitzbesuch nach Korinth machte. Weil er hörte, dass es in der Gemeinde schwierig war und er ging schnell nach Korinth. Ihm war das immer wichtig. Geschrieben hat er eigentlich nur im Notfall. Wenn er selber nicht hingehen konnte, wenn er eben gefangen war, nicht aus Rom konnte, dann schrieb er halt. Oft schickte er auch seine Mitarbeiter. Ein sehr wichtiger Mitarbeiter, der für ihn unterwegs war, ist Titus. Wenn er selbst nicht hingehen konnte, dann wollte er durch einen vertrauten und zuverlässigen Bruder in Erfahrung bringen, wie es den Gemeinden geht. Und wenn immer möglich, versuchte er aber, die Gemeinden selber zu besuchen. Paulus ging sogar davon aus, dass seine Gefangenschaft in Rom bald beendet sein würde. Und er plante, die Christen in Kolosse nun endlich einmal zu besuchen und seinen Freund Philemon bat er in einem persönlichen Brief, ihm eine Unterkunft bereitzustellen. Denn ich hoffe, dass eure Gebete erhört werden und Gott mir in seiner Gnade ein Wiedersehen mit euch schenkt. Und er soll ihm das Bett bereit machen, dass er dann dort schlafen kann bei ihm. Offensichtlich wusste Paulus schon damals, dass ein Brief sehr hilfreich sein kann, aber ein Besuch nicht ersetzt. Er erlebte ja auch, dass seine Briefe manchmal missverstanden wurden. Und in der direkten Begegnung hätte er manches Missverständnis sofort klären können. Wir haben es heute viel besser. Uns stehen vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung, wie wir miteinander kommunizieren können. Heute ist es sogar möglich, über Kontinente hinweg, via Skype, kostenlos, stundenlang zu sprechen. Wir können sogar ein Bild einblenden, wir können uns sogar sehen. Als unser Sohn in Australien war, da hat er uns sein Zimmer gezeigt. Da einfach den Laptop gedreht und wir haben gesehen, wo er wohnt. Oder als er unterwegs war, war er in Dubai, hat er einen Zwischenhalt, ich war in Deutschland und dann schalte ich meinen Computer auf, dann sehe ich, Mischa ist im Skype drin und dann konnten wir miteinander sprechen. Ist unglaublich. Er war auf dem Flughafen, hat auf den Anschlussflug gewartet. Wir könnten heute, also in Kolosse, hätten sie heute via Skype den Paulus an die Wand beamen können. Er hätte zu der Gemeinde sprechen können. Er hätte eine Bibelstunde halten können. Er hätte den Gottesdienst halten können. Es ist unglaublich, was für faszinierende Möglichkeiten wir haben. Das ist alles wunderbar. Und es ist wichtig, dass wir diese Möglichkeiten zur Verbreitung des Evangeliums einsetzen. Aber all diese Möglichkeiten, so hilfreich sie sind, können eine persönliche Begegnung nicht ersetzen. Eine persönliche Begegnung hat einfach eine andere Qualität. Oder besser gesagt, eine andere Dimension. Stellen wir uns vor, Edith geht am Donnerstag nach Bolivien zurück. Sie hätte jetzt von Biel aus via Skype uns auf Wiedersehen sagen können. Es wäre toll gewesen. Aber es ist noch toller, dass sie hier sitzt, dass wir sie anfassen können, dass wir ihr alles Gute wünschen können, dass sie präsent ist. Ist eine andere Dimension, eine andere Qualität. Wir können nicht alles ersetzen. Es ist wie mit unseren Gottesdiensten. Wir können unseren gesamten Gottesdienst filmen und zeitgleich könnten Sie ihn in Thailand, Familie Keller, anschauen. Und wenn Sie den Zeitpunkt verpassen, dann könnten Sie den Gottesdienst nachschauen. Das ist wirklich toll, was wir heute für Möglichkeiten haben. Viele Gemeinden nutzen das und das ist gut, dass sie das nutzen. Vielleicht machen wir das ja auch einmal. Wirklich eine tolle Sache. Aber ein aufgezeichneter Gottesdienst wird einen persönlichen Gottesdienstbesuch nie ersetzen können. Genauso wie eine Predigt mag sie noch so gut sein, auf Kassette oder MP3 oder wo auch immer, nie einen persönlichen Besuch einfach ersetzen kann. Weil da viel mehr noch geschieht an Begegnung. Wenn ich am Fernsehen einen Gottesdienst schaue, das ist ganz toll, wenn ich wirklich nicht in den Gottesdienst kann, aber da ist niemand, der mich persönlich begrüßt, niemand, der mich ermutigt, niemand, den ich ermutigen kann. Ich bin weder Ansprechpartner, noch werde ich angesprochen. Diese Dimension ist wichtiger, als wir denken. Ich denke, dass Paulus heute all diese hervorragenden Kommunikationsmöglichkeiten nutzen würde. Aber ich bin überzeugt, er würde trotzdem die Gemeinden besuchen. Mir erzählt ein Missionar, dass er von einem verantwortlichen Gemeindeglied auf dem Missionsfeld besucht wurde. Und zwar für circa 3 Wochen. Und das war für seine Familie, für die Familie des Missionaren eine große Ermutigung, dass da jemand aus der Gemeinde mal da ist und sieht mit eigenen Augen und riecht und kann begreifen, was hier getan wird. Wir denken vielleicht, warum soll man nach Brasilien reisen und dort einen Missionar besuchen? Das ist ein großer Zeitaufwand und kostet viel Geld. Aufwand und Nutzen scheinen uns nicht so in einem gesunden Verhältnis zueinander zu stehen. Das Geld würden wir besser gleich den Missionaren geben. Da kann er irgendwie sich was kaufen, da kann er irgendwie noch mehr Geld in den Neubau stecken und so weiter. Davon hätten sie einen größeren Nutzen als von einem Besuch. Wirklich? Das hängt vom Besuch ab, gell? Aber gehen wir jetzt mal davon aus, das ist ein erfreulicher Besuch. Ist das nicht doch ein materialistisches Denken? Würde eine Frau ihrem Mann sagen, das mit den Blumen und Geschenken, das kannst du gerne lassen, gib mir einfach jedes Mal das Geld. Und dann komme ich nach Hause, guck, da hast du wieder 20 Franken, da hätte ich dir einen Blumenstrauß gekauft. Und da hast du 150 Franken, für das hätte ich dir ein Geburtstagsgeschenk gekauft. Und sie findet das toll. Nein, Leben ist mehr. Für die Gemeinde in Kolosse war es eine große Ermutigung und Stärkung von Tychikus, einem der treuesten Mitarbeiter von Paulus, über die aktuelle Situation informiert zu werden. Auch wenn das ein riesiger Aufwand war über diese 2.500 Kilometer. Wir stehen in der Gefahr, dass wir durch die vielen Kommunikationsmöglichkeiten den persönlichen Begegnungen zu wenig Bedeutung beimessen. Tychikus hatte noch einen Begleiter bei sich. Onesimus heißt er. Onesimus lebte vorher in Kolossä. Paulus schreibt, zusammen mit Tychikus wird Onesimus reisen, unser treuer und geliebter Bruder, der ja aus Kolossä kommt und somit einer von euch ist. Dieser Onesimus ist ein Sklave, der seinem Herrn Philemon davongelaufen ist. Und aus Gründen, die uns nicht bekannt sind, kam dieser Sklave mit Paulus in Kontakt und wurde tatsächlich Christ. Was für eine Freude für Paulus. Onesimus war vermutlich auch einer der vielen Besucher in der Wohnung des Paulus in Rom. Diesen Mann hatte Paulus in sein Herz geschlossen. Er ist wie ein Sohn für ihn geworden, ein geistlicher Sohn. Philemon, schreibt er, es geht bei meiner Bitte um jemand, den ich als mein Kind betrachte, jemand, dessen Vater ich geworden bin. Man merkt, er kommt mit dem Namen erst am Schluss, damit er vielleicht den Schock oder die Verblüffung des Philemon etwas abfedern kann. Weil ich ihn hier im Gefängnis zum Glauben an Christus geführt habe. Es geht um Onesimus. Deinen entlaufenen Sklaven. Der dich geschädigt hat. Ich bin sein Vater geworden. Er ist bei mir in Gefangenschaft zum Glauben gekommen. Und eigentlich hätte Paulus Onesimus am liebsten bei sich behalten, aber er wollte Philemon in Kolossä nicht bestehlen, denn Onesimus war damals in diesem Rechtssystem das Eigentum Philemons. Konnte das ja nicht einfach an sich reißen. Und Paulus bittet nun Philemon, Onesimus nicht in erster Linie als seinen Sklaven zurückzunehmen und ihn für seine Flucht und den damit entstandenen Schaden zu bestrafen. Er bittet ihn, Onesimus als einen neuen Bruder in Christus aufzunehmen. Paulus erklärt sich auch bereit, für den Schaden, den Onesimus angerichtet hat, aufzukommen, falls Philemon das wünschen würde. Ich kann mir gut vorstellen, dass Paulus Onesimus nicht nur deswegen zurückgeschickt hat, weil er das Eigentum Philemons war. Vermutlich wollte Paulus damit auch die Christen in Kolosse ermutigen, indem sie mit eigenen Augen sehen, wie Gott einen Menschen verändert hat, von dem sie es nie erwartet hätten. Denn Onesimus hat bestimmt jeder gekannt in der Gemeinde, weil der Philemon hat bestimmt gesagt, mir ist mein Sklave weggelaufen und das war bestimmt ein Drama. Niemand hätte vermutlich erwartet, dass dieser Onesimus wieder nach Kolossä zurückkommt und Christ ist. Ein veränderter Mensch. Aus einem unzuverlässigen Sklaven wird ein an Christus hingegebener Mensch, etwas Großartigeres gibt es ja gar nicht. Die Kolosser bekommen hier einen Eindruck davon, wie großartig Gott selbst während der Gefangenschaft wirkt und Menschen durch den Dienst von Paulus zu Jesus finden. Diese fundamentale Veränderung im Leben des Onesimus war eine große Ermutigung für die Christen. Gott wirkt selbst dort, wo man es nicht erwarten würde. Übrigens hatte Tychikus und Onesimus nebst dem Brief an die Gemeinde in Kolossä noch einen persönlichen Brief an Philemon. Und diesen Brief an Philemon ist ganz ein kleines, eine Seite in eurer Bibel. Falls ihr den nicht gelesen habt, könnt ihr den gerne einmal lesen. Das ist quasi das Begleitschreiben, das mit dem Kolosserbrief nach Kolossä gebracht wurde. Das war ein persönliches Schreiben, nicht an die Gemeinde, sondern an diesen Philemon. Ja, und Paulus zeigt den Christen in Kolossä, was Versöhnung praktisch bedeutet. Wenn Gott einem Menschen die Schuld erlassen hat, dann sollen wir mit ihm genauso barmherzig sein, wie Gott mit uns barmherzig war. Daran erinnert Paulus den Philemon in diesem Philemon-Brief. Ich, Paulus, werde die Schuld begleichen. Ich schreibe es hier mit eigener Hand. Eigentlich schuldest auch du mir etwas, nämlich dich selbst. Aber davon will ich jetzt nicht sprechen. Das will ich jetzt nicht genauer ausführen. Aber was will Paulus damit sagen? Er sagt, du Philemon, bist auch von großer Schuld befreit worden, von sehr großer Schuld. Vergiss das nicht und verhalte dich nicht wie der Knecht im Gleichnis, das Jesus erzählte. Diesem Mann wurde eine riesige Schuld erlassen. Und er wusste nichts Besseres als dann, einem Mann, der ihm ganz, ganz wenig schuldete, herzlos und unbarmherzig die Schuld zurückzufordern. Er gab die Barmherzigkeit, die er erfahren hatte, nicht weiter. Und Paulus will ihn daran erinnern, dass er selber von dieser Barmherzigkeit Gottes profitierte und selber in der Schuld steht. Und so soll er auch diesem Onesimus begegnen. Die Abschiedsworte des Paulus im Kolosserbrief geben uns einen kleinen Einblick, wie die ersten Christen über weite Strecken verbunden waren. Bestimmt würde Paulus heute auch alle Kommunikationsmittel, die uns zur Verfügung stehen, ausschöpfen. Er würde aber nicht auf die persönlichen Begegnungen verzichten. Gerade in unserer Art zu leben, handeln und denken, ist es wichtig, dass wir die Wichtigkeit und Bedeutung der persönlichen Begegnung neu schätzen lernen. Es ist keine Zeitverschwendung, wenn ich mit jemandem zusammensitze und wir uns über verschiedene Dinge austauschen. Es ist super, dass ich jemandem, der krank ist, eine SMS schreiben kann und sagen, ich wünsche dir alles Gute und erhol dich schnell. Das ist super. Aber ein persönlicher Besuch zu Hause oder im Krankenhaus wird mehr Freude auslösen, wird nachhaltiger sein als eine SMS. Aber besser eine SMS als gar nichts. Und selbstverständlich kann ich meine Frau via E-Mail, via Skype, via WhatsApp, via SMS dauernd mitteilen, dass ich sie liebe. Aber wenn ich kaum zu Hause bin und sie in die Arme nehme, werden diese WhatsApps und SMS und E-Mails nicht solches Gewicht haben, wie wenn ich persönlich ihr begegne, mit ihr Zeit verbringe. Ich freue mich darüber, dass in unserer Gemeinde viele persönliche Begegnungen stattfinden. Im Gottesdienst, in den Hauskreisen, in den Interessengruppen, in den verschiedenen Teams und Treffen, in den Spitälern und Heimen. Das sind viele, viele Kontakte, viele, viele Begegnungen. Und das begeistert mich, das freut mich. Begegnungen, in denen viele im Glauben ermutigt und gestärkt werden, dass das ihnen hilft, mit Jesus unterwegs zu bleiben. Und diese viele Begegnungen dienen dazu, dass wir als Kinder Gottes zusammenwachsen. Was Paulus den Korinthern schreibt, wird dann immer stärkeren Ausdruck finden, nämlich wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit, und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich das in unserer Gemeinde beobachte, wenn das geschieht, dass wir miteinander Anteil nehmen am Leben und präsent sind. Wen könntest du in den nächsten Wochen besuchen oder zum Pizzaessen abmachen? Oder wenn du noch in keinem Hauskreis bist, dann könntest du dich heute darum kümmern. Machen wir es doch, wie auch die ersten Christen uns das vorgelebt haben, dass wir trotz allen wunderbaren Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, wirklich tolle Sachen, und ich benutze die auch sehr, sehr gern, nicht vergessen, dass eine persönliche Begegnung unglaublich wertvoll ist und zu unserem Leben gehört. Und wenn wir das nicht mehr pflegen, dann verarmen wir. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass wir gerade durch diese Abschiedsworte von Paulus einen kleinen Einblick bekommen, wie die Christen untereinander lebten. Wir sehen gerade auch am Leben des Paulus, wie wichtig ihm das war, die Gemeinden zu besuchen. Selbst wenn er gute Kontakte hatte, selbst wenn viele seiner Mitarbeiter zwischen den Gemeinden und ihm hin und her reisten und ihm berichteten, aber er wollte immer auch dort sein, präsent, ansprechbar. Und ich will dir auch danken für die vielen Begegnungen, die auch in unserer Gemeinde geschehen, auf ganz verschiedenen Ebenen. Auch Geschwister, die nicht mehr bei uns ein- und ausgehen können, die immer wieder besucht werden, wo man nachfragt, wie es ihnen geht, wo man für sie betet. Herr, es ist einfach wunderbar und erhalte uns das und schenke, dass das noch weiter wachsen darf. Dass wir als Gemeinde, als Leib Christi auch mehr zusammenwachsen können. Wir danken für deine Gegenwart. Danke, dass wir dich kennen. Und danke, Herr Jesus, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, uns verändert hast, uns ewiges Leben geschenkt. Und ich danke dir auch, dass du das bei Onesimus gemacht hast, dieser entlaufene Sklave. Und der ist zum Glauben gekommen. Es ist einfach wunderbar. Wir danken dir. Und ich freue mich, diesen Onesimus einmal zu treffen. Amen.